Diese Ausgabe vom 29. März 2026 wurde dankenswerterweise unterstützt durch Jonas N. und besonders großzügig durch Jan Mattes W., die uns beide etwas in den Medienhölle-Tresor gelegt haben. Vielen lieben Dank dafür. Auf welchem Weg das geschehen kann, finden Sie in den Shownotes.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nitscher.
Also das sind die einen, die sagen, wenn es der Spiegel schreibt, dann muss es ja richtig sein. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass dem oft nicht so ist, aber so. Und dann haben wir noch die andere Partei, die sagen, wir sagen hier gar nichts, weil hier ist der Medienanwalt Christian Scherz eingeschaltet und das kann für uns sehr, sehr teuer sein, beziehungsweise wenn ich das zu verantworten habe, siehe Fall Gelbhaar, dann fliege ich hier raus und so weiter und so fort. Deswegen wurde übrigens auch unsere Sendung am Freitag nicht ausgestrahlt.
Ja.
Weil
wir über den Fall gesprochen haben.
Richtig. Und
nicht, was wir da gesprochen haben oder weil manche ja gedacht haben, naja, haha, jetzt wurden sie gecancelt, so ein Dreckschweine nach dem, was sie da gesagt haben. Mhm. Überhaupt nicht, sondern einfach, weil der RBB das zum Justiziariat gibt. Das ist eine aufgezeichnete Sendung und die sagen, das ist viel zu heikel. Es ist eine Unschuldsvermutung, das ist Verdachtsberichterstattung und das machen wir nicht.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 12. Ausgabe der Medienhölle und das Ganze vom 29.03.2026. Uns haben so ein, zwei Nachrichten erreicht, was ist denn nun mit ab 17 passiert? Und ich habe nachgeguckt, was so ein bisschen unglücklich war, ist die Anmoderation.
Da müssen wir dazu sagen, das war gerade ab 17, das ist ein Podcast von Tommy Wosch und Katrin Wosch, also zwei Eheleute, wenn man so will, haben einen werktäglichen Podcast, der am Freitag auch bei Radio 1 ausgestrahlt wird und wie der Titel vermuten lässt, ab 17 Uhr. Sie haben auch noch einen, das ist dann nicht ab 17, sondern ab 5, also 12 Stunden eher vom selben Tag. Ein bisschen verwirrend alles, aber letzten Endes geht es um diese Folge, die ist bei Radio 1 nicht ausgestrahlt worden am 20. März 2026, sondern nur als Podcast. Und die Begründung war, wir haben es gerade gehört, dass die juristische Abteilung des RBB gesagt hat, nee, das senden wir nicht aus den und den Gründen. Es ging um den Fall, den wir letzte Woche hier schon mal besprochen haben.
Ja, also besprochen, angedeutet mit meiner Empfehlung, meiner Dokumentationsempfehlung von Marie Bröckling um Deepfake-Pornos. Und ja, also was wahrscheinlich eher ein bisschen irritierend war, wie das Ganze denn bei Radio 1 anmoderiert wurde. Man hat einfach gesagt, ja, die sind denn nächste Woche wieder da. Ich finde, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei.
Das können wir
dabei
Das mal anhören im Originalton, damit man das mal nachvollziehen kann.
Herzlich willkommen für alle, die hier sehnsüchtig auf ab 17 gewartet haben. Tommy und Katrin sind nächste Woche wieder für Sie da. Die nächsten 2 Stunden darf ich Sie ins Wochenende begleiten und wir legen los mit Tyler Ballgame, I believe.
Also ich finde ja überhaupt nichts Schlimmes dabei. Und das fragen wir uns ja auch immer wieder in unserem Podcast und auch du früher im Medienmagazin, warum man nicht einfach solche Sachen kurz transparent macht, dann ist die Sache vom Tisch und es gibt ja nicht diese wilden Spekulationen, die jetzt auch teilweise uns sogar erreichen. Ich muss sagen, ich mag die beiden sehr, früher schon mit der Sendung ab 18, daher kommt nämlich dieses ab 17, ab 18 Ding, weil bei Fritz und Tommy Wosch ist klar, ist so eine herrlich unberechenbare Figur, aber das Unberechenbare ist natürlich auch heutzutage manchmal ein bisschen gefährlich. Also ja, alle halbe Jahr so habe ich den
Gefährlich weiß ich jetzt nicht.
Naja.
Also, das sind ja nur Worte, ne? Und Worte können natürlich verletzen. Dann haben sich Menschen, die sich angesprochen fühlen, das Recht dagegen aufzubegehren und auch juristischen Beistand sich zu suchen. Aber Radio ist nun mal seit 1923 on air. Und da gibt es immer wieder auch Dinge, wo man sagt, da bin ich entweder nicht mit einverstanden oder es wird justiziabel. Ich weiß, wovon ich spreche, habe auch schon so einen Fall erlebt. Aber letzten Endes ist das die Frage dann der Verantwortlichen zu sagen, dieses Risiko tragen wir mit. Gerade nachdem man erlebt hat, dass beim Fall Gelbhaar das auch sehr teuer werden kann, dass man hier dann sagt, okay, Hier gehen wir das Risiko nicht ein. Hier hat der RBB, sagen wir mal, nicht einen Wiederholungsfall nötig. Wir schätzen das Risiko so ein, dass die Sendung möglicherweise hier vom Rechtsanwalt Christian Scherz beanstandet wird. Obwohl, dazu muss man auch sagen, Christian Scherz hat auch nicht immer recht, ne? Also wenn man bedenkt, dass er mal Patricia Schlesinger verteidigt hat gegen den Business Insider und dann zurückziehen musste und sich nicht durchsetzen konnte.
Also es ist, was halt so ein bisschen bemerkenswert ist, es gab ja so ein Hörervoting, ne? Der beste Song aus Jahr XY, da hatten sie von Danger Dan, das ist alles durch die Kunstfreiheit gedeckt, gewählt auf Platz 1. Und jetzt ist das als Satire-Sendung ausgegeben, aber man merkt einfach an solchen Einordnungen, es ist vielleicht dann doch auch so vom Inneren her, vom inneren Blickpunkt her, vielleicht doch nicht immer als Satire-Sendung angesehen und deswegen geht man dann lieber auf diesen sicheren Weg. Dass man das den so gegangen ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber diese Kommunikation, das hätte man schlauer lösen können, weil diese Spekulationen natürlich dann wieder am Wuchern waren. Einfach das einmal...
Ja, zumal man das machen kann, was wir gemacht haben. Wir hören den Podcast, wir hören die Sendung und dann kann man sich eins und eins zusammenzählen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass wenn eine Radiosendung irgendwie gesendet ist oder nicht gesendet ist, dann ist sie weg. Ne? Das ist ja nicht mehr so. Man kann das ja heute sämtliche Spuren nachverfolgen. Und warum man sich unter diesem Aspekt dann die Blöße gibt, hier verklemmt quasi zu kommunizieren. Ja. Und du hast da sogar die RBB-Pressestelle angemailt, um vielleicht auf diesen Weg ein Wording zu bekommen, was da passiert ist.
Ja, und da hat uns sogar also der Chef von der Kommunikationsabteilung geantwortet, Justus Demmer. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Ich lese mal die E-Mail, die er mir geschrieben hat, vor. Hallo Herr Nitsche, nochmal danke für die Mail. Die von Ihnen angesprochene Folge ab 17 konnte aus presserechtlichen Gründen nicht freigegeben werden. Für eine Überarbeitung fehlte die Zeit. Daher mussten wir auf eine Ausstrahlung verzichten. Zu inhaltlichen Details äußern wir uns nicht. Beste Grüße, Justus Demmer. Ja, okay. Kurz und knapp.
Gut, das haben ja dann die beiden, Tommy und Katrin Bosch, getan. Also da kann man jetzt eins und eins zusammenzählen. Ist so ein bisschen schade, dass wir jetzt hier sozusagen die Verbindung herstellen müssen. Aber okay, kann man ja beim nächsten Mal besser machen.
Ja, Katrin und Tommy Wosch hatte ich auch angeschrieben, da kam keine Reaktion. Aber gut, wir haben ja den Ausschnitt. Also damit ist die Sache abgeschlossen, würde ich sagen, auf unserer Seite, oder?
Es ist tragisch und auch verurteilenswert, wenn denn die Anschuldigungen tatsächlich zutreffen, aber immer noch gilt ja die Unschuldsvermutung.
Ich würde gar nicht so sehr den Fokus jetzt auf Herrn Ulm richten wollen, sondern eher die Frage stellen wollen, was davon ist jetzt eine Empörung, um einen Reichweitengewinn zu erzielen? Ich habe bei manchen Creatoren, wie man ja so schön neuerdings sagt, den Eindruck ist, es geht darum, einfach nur diese Kuh mitzureiten, die mitzumelken, ja. Und das ist schwierig. Deswegen sind wir da auch lieber einfach nicht empört, sondern nüchtern und begleiten das. Ja,
ja. Wir haben Zeit, wir können das abwarten, wie das ausgeht. Wir sind auch beide nicht irgendwie involviert, dass wir mit irgendeiner Partei befreundet sind oder dass wir da besondere Sympathien oder Antipathien schon mal geäußert haben, sondern wir sind wirklich neutrale Beobachter.
Genau das.
Aber emotional bist du schon hochgegangen, jetzt in dieser Woche. Du hast einen ZDF-Livestream geguckt, wo ich dachte, mein Gott, also da gehst du ja richtig voll mit. Na, was war denn das?
Ja, also ich war da selber total von mir überrascht und habe mich selber mal aufgenommen dabei.
Ja, da fiebert man jetzt richtig mit, ne? Wird es schaffen oder nicht? Also, bin ich gespannt jetzt.
Ja, also ich finde das schon faszinierend, dass man bei so einer Wahlrettung live dabei sein kann. Das gab es ja früher, glaube ich, nicht so. Das war eher nicht verbreitet, dass dann gleich ein ganzes professionelles Team hinreist. Naja, und das auch.
Professionelles, oder? Team packen wir mal gleich wieder ein. Ich hatte das Gefühl, das war irgendeiner vom ZDF mit seinem Smartphone. Es wackelte und es schleuderte durchs Bild. Manchmal habe ich auch den Bildschirm angeschrien, weil ich gesagt habe, halt jetzt endlich still, das kann doch nicht wahr sein. Ja.
Ach, ehrlich?
Ja,
ich habe nur punktuell in diesen 10 Stunden Livestream reingeguckt. geguckt und das war eigentlich, ich sag mal, also jetzt, also was ich mir gewünscht hätte, wäre eine Kameradrohne. Jetzt ist ja der Wahl frei, ne?
Ja, er schwimmt wieder zurück. Also das Drama ist noch nicht vorbei und es sieht auch so aus, als ob der Wahl eigentlich so gut wie dem Tode geweiht ist. Also ja, mal gucken.
Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen das Freitagabend auf. Vielleicht hat sich dann bis zur Veröffentlichung unserer Episode 12 da noch was Neues ergeben. Da bitten wir gleich um Verständnis.
Tja, so kann man es sagen.
Aber wie gesagt, wer das nochmal nachvollziehen will, das ZDF hat auf YouTube 10 Stunden 23 und 16 Sekunden online gestellt und dann kann man sich manchmal, es gibt ja so, ne, entweder hat man so ein Kaminfeuer oder es gab mal auch Strand, ich glaube, das war Vox früher oder S-Bahnfahrten beim Sender Freies Berlin. Vielleicht ist das ja interessant, wie so ein Wal weggebaggert wird. Oder die Rinne freigeschippt wird, damit er wieder rauskommt. Ne? Hat fast was Therapeutisches möglicherweise auch, wenn es auch positiv ausgeht, wie in diesem Fall ja. Ne?
Kuckuck, hört ihr mich?
So, jetzt haben wir schon den nächsten Gesprächspartner in der Leitung. Wir begrüßen Markus Schuler. Warum er in der Leitung ist, werden wir gleich sagen. Hier kommt erstmal noch der obligate Hinweis. Das ist natürlich wieder ein Podcast.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Vom Mund zum Ohr, vom Mund zum Ohr, vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sich eingeschlichen hatte eben schon für die, die unseren Podcast als Videopodcast zum Beispiel auf YouTube oder Spotify sehen, haben schon Markus Schuler entdeckt. Markus ist Tech-Journalist in San Francisco, Silicon Valley, war auch des Öfteren bei mir schon zu Gast im Medienmagazin zum 50. Geburtstag von Apple. Das ist naheliegend, weil Apple ist da irgendwie bei dir um die Ecke, kann das sein?
Ja, die sind hier natürlich auch im Silicon Valley wie viele andere große Tech-Konzerne und haben in Cupertino ihren Hauptsitz.
Ja, aber sieht man irgendwas von der Geburtstagsfeier? Kleben irgendwelche 50 Jahre Zeichen an den Bäumen?
Normalerweise sieht man dort immer mal wieder eine Anzeige für ein iPhone. Letzte Woche habe ich noch keine Geburtstagsanzeige entdecken können, aber das kann sich noch ändern.
1976, logischerweise vor 50 Jahren, Firmengründung oder zumindest das, was man Garage nannte damals. Hast du da schon gelebt?
Ja. Da war ich schon 4 Jahre alt.
Okay, dann ist die Erinnerung fast genauso schwach wie bei mir, weil ich im Osten groß geworden bin und da hatte man logischerweise noch nicht mal sowas wie ein KC85. Der kam dann erst, wie der Name schon sagt, 1985 als Kleinkomputer auf die Welt und bis dahin war man gar nicht angeschlossen. Aber wenn du jetzt mal, weil du dich ja auch intensiv natürlich mit der Apple-Geschichte im Laufe deines Lebens beschäftigt hast, zurückdenkst, 1976, 2026, als Slogan galt lange Zeit Think Different, also einfach mal out of the box zu denken, mal anders zu denken, Computer neu zu denken. Was ist denn damals die Idee gewesen, anders zu denken und was ist sie möglicherweise heute?
Also 1976, da war Think Different mit Sicherheit keine Marketingfloskel. Wozniak und Jobs, die haben den Computer aus dem Rechenzentrum geholt und auf den Schreibtisch gestellt. Der Apple II, das war ein Produkt für Menschen, nicht für IT-Abteilungen. Und das war auch der Kern. Also die Technik gehört dem Nutzer und nicht dem Administrator. Heute, da dreht Apple dieses Prinzip eigentlich um. Du bekommst ein perfekt kontrolliertes System. Du kannst keine Apps von außerhalb des App Stores laden, zumindest nicht ohne Widerstand, ohne dass da so ein Pop-up-Window dir entgegenprangert. Du kannst die Batterie nicht selbst tauschen an deinem Notebook oder an deinem Smartphone und du darfst reparieren lassen. Das ist schon ein Fortschritt, aber bitte nur bei Apple, ansonsten geht dir die Garantie. Tieflöten. Also die strategische Konstante, die ist geblieben, würde ich sagen. Apple entscheidet, was gut für dich ist. Nur hat sich die Bedeutung verschoben. 1976, Jörg, hieß das, wir geben dir ein Werkzeug, das du selbst beherrschst. 2026, würde ich sagen, heißt es, wir geben dir ein Erlebnis, das wir, nämlich Apple, beherrschen, vom Emanzipationswerkzeug zum goldenen Käfig, wenn man so will. Ob das das schlecht ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Funktionieren tut es ja offensichtlich.
Aber warum sind Apple-Computer denn heute noch so beliebt?
Das hat historische Gründe. 1984, da kam der Macintosh mit einer grafischen Oberfläche und vor allem mit PostScript-Unterstützung raus. Das klingt technisch, war aber der Moment, in dem Desktop-Publishing möglich wurde. Plötzlich konnten Grafikdesigner und Verlage am Bildschirm ihre Zeitungen oder Zeitschriften setzen oder ihre Artikel, was vorher nämlich nur die Druckerei konnte. Adobe hat Photoshop zuerst für den Mac entwickelt. Quark Express lief damals auf dem Mac zuerst und wer in den 90ern in einer Werbeagentur oder in einer Redaktion, also in einer Printredaktion gearbeitet hat, der saß natürlich vor einem Mac. Das hat sich fortgesetzt. Die Kreativbranche hat ihre Workflows um Apple zuerst gebaut und Apple hat eben dann zurückgeliefert, zum Beispiel Farbmanagement, Retina Displays, Final Cut Pro, die Videoschnittsoftware oder Logic. Das war ein sich selbst verstärkender Kreislauf und dazu kommt etwas Psychologisches. Apples Produkte, die fühlen sich wie Werkzeuge an, die man gerne in die Hand nimmt und kreative Leute, die reagieren natürlich auf so etwas. Wenn das Werkzeug Freude macht, dann arbeitet man anders damit und wer so die vergangenen Wochen mal in die Windows-Welt geschaut hat, da hat sich ja wie viel Frust wieder aufgestaut. Microsoft hat vor wenigen Tagen ein Update ausgespielt und eingestanden, dass man es übertrieben hat. Also so richtige Freude kommt bei Windows nicht auf. Ich habe die vergangenen Jahre fast ausschließlich Windows benutzt und bin vor 3 Jahren, glaube ich, umgestiegen komplett auf ein Mac. Ich habe es fast nicht bereut. Der Mac ist einfach, man fühlt sich schneller, man kommt schneller mit zurecht. Windows ist komplizierter, die ganze Bloatware, die ganze Updaterei, das macht einen schon mal kirre. Und jetzt, wo die Preise für RAM aufgrund der gestiegenen KI-Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität so gestiegen sind, sind sogar Apple-Rechner billiger geworden und billiger als so manche Windows-Kiste.
Kleiner Transparenzhinweis, also von dir, Markus, wissen wir, dass du umgestiegen bist. Philipp, was hast du für einen Rechner aktuell?
Ich habe ein Lenovo ThinkPad. Ich liebe es auch. Also es ist ein sehr treuer Begleiter. Ja.
Auf Windows-Basis nehme ich mal an.
Auf Windows-Basis, ja.
Und ich war jahrelang tatsächlich auch Windows-Verehrer geradezu, wenn man da so schön viel rumschrauben konnte. Mein erster Rechner, das war ein Schneider Tower AT mit 20 MB Festplatte, nicht Arbeitsspeicher. Da hatte ich irgendwas von Windows 3.0, ich weiß gar nicht, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und bin dann allerdings 2008 umgestiegen auf die Macworld, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil damals das Schnittprogramm, du hattest es erwähnt, Markus, nämlich Final Cut Pro, insgesamt mit dem Rechner preiswerter war als eine Windows-Maschine gleicher Leistung mit Avid, damals das professionelle Videoschnittsystem. Das war irgendwie 1.000 Euro teurer als das Gesamtpaket bei Apple. Und dann habe ich mich tatsächlich bemüht, umzusteigen und war völlig überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen, wie schnell das einem gelang, weil der Mac hat mich auch gleich begrüßt und hat gesagt, wenn Sie Umsteiger sind von Windows, dann gucken Sie mal hier und hier und hier. Und dann war ich nochmal geflasht, da war ich bei den Medientagen in München 2008. Und da hatte ich schon einen MacBook Pro mit 17 Zoll und schwarzen Tasten. Das war damals ungewöhnlich, das war das Neueste, also gerade neu auf dem Markt mit schwarzen Tasten und plötzlich waren so 20 Leute um mich rum und sagten, oh, herzlich willkommen bei uns. Also da fühlte ich mich so ein bisschen in der Sekte, aber da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Philipp, mit deiner nächsten Frage bitte.
Ja, Markus, du hast es ja schon so schön angesprochen. Und zwar, es spricht die kreativen Leute an. Und da würde mich vor allem interessieren, also Apple-Geräte haben ja immer auch sowas von Designobjekten. So wie man das früher von Braun-Geräten kennt. Also Stichwort zum Beispiel der Schneewittchen-Sarg von Braun. Das war ein ganz berühmter Plattenspieler. Ist das auch so ein strategischer Erfolg von Apple? Hat man das gleich von Anfang an auch so gedacht? Wie siehst du das?
Ja und nein, Philipp. Die erste Phase von Apple war eher Bastlerbude, würde ich mal sagen. Der Apple I war eine nackte Platine. Steve Jobs wollte von Anfang an schöne Produkte bauen. Steve Wozniak wollte clevere Technik haben. Erst mit dem Macintosh 1984 und der bekannten Fernsehwerbung zu Orwell wurde Design zur strategischen Waffe. Der Braun-Vergleich, den finde ich gut. Johnny Ive, Apples Chefdesigner über viele Jahre, hat Dieter Ramsoffen als sein Vorbild genannt. Der iPod sieht aus wie ein Braun-Radio aus den 60ern. Das ist kein Zufall. Rams hatte 10 Regeln für gutes Design und Ive hat sie quasi 1:1 übernommen. Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Das steht auf jedem zweiten Apple-Produkt drauf, wenn man genau hinsieht. Aber Strategie von Anfang an eher nicht, würde ich sagen. Zwischen 1985 und 1997, als Jobs nämlich weg war, hat Apple Drucker sogar gebaut, einen PDA namens Newton, beige Kisten. Und die waren eigentlich ziemlich hässlich. Design als Kernstrategie, die kam mit Jobs Rückkehr und Johnny Ive. Seitdem ist das nicht mehr verhandelbar und das ist quasi das große Markenzeichen von Apple.
Aber wenn ich jetzt noch mal so in die jüngere Vergangenheit schaue, dann scheinen ja diese Apple-Geräte auch inzwischen so ein Stück Popkultur zu sein. Also ich weiß noch, bei dem letzten iPhone, was rauskam, haben Leute hier in Berlin wirklich vor diesem Apple-Store kampiert, gezeltet. Und ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Also das ist ja schon irgendwie genial gemacht? Oder wie siehst du das?
Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Markus, wir kennen alle Richard Gutjahr, ein Kollege von uns, der war durch Zufall mehr oder weniger, gut, er hatte diesen Zufall ein bisschen angeschoben, aber der erste iPad-Käufer der Welt in New York, ne, da standen die auch an wie seinerzeit in der DDR beim Festival des politischen Liedes nach Eintrittskarten. Also das ist tatsächlich irgendwie auch Verknappung, Inszenierung. Und vielleicht auch tatsächlich, was ich vorhin andeutete, so etwas wie eine Techniksekte. Ne? Also ich will da jetzt nichts hineingeheimsen, aber das ist gehört das, was Philipp meint, zu einer Art Popkultur.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Da steckt ein Stück Wahrheit drin. Sekten funktionieren über Zugehörigkeit, Abgrenzung und eine Geschichte, an die man glaubt. Apple liefert nämlich all das. Du kaufst kein Telefon, du gehörst zu den blauen Blasen in iMessage. Wer ein Android hat, ist grün. Grün ist der Außenseiter. Das Kampieren vor Apple Stores war natürlich und ist nach wie vor inszenierte Gemeinschaft. Du stehst nicht wegen des Telefons an, sondern du stehst an, weil alle anderen auch anstehen und weil Kameras natürlich filmen. Das ist und war ein soziales Ereignis. Inzwischen ist es übrigens fast vorbei. Die meisten Leute, die bestellen natürlich online, aber das Wort Sekte greift vielleicht auch ein wenig zu kurz. Sekten lassen dich nämlich nicht gehen, Apple schon. Du kannst jederzeit zu Android wechseln. Die meisten tun es halt nicht, weil das Ökosystem an einem kleben bleibt. AirDrop, iMessage, die Apple Watch, AirPods, die iCloud, alles funktioniert zusammen und nichts davon funktioniert mit der Konkurrenz so reibungslos. Und das ist dann kein Kult, das ist eher, würde ich mal sagen, sogenanntes Login, also eingeschlossen sein mit sehr gutem Produktdesign.
Ja, ich kann mich erinnern, es gab sogar Fernseh-Live-Übertragungen. Gab es einen Käufer, der hat ganz stolz der Reporterin das iPhone gezeigt und das ist ihm dann aus der Hand gefallen.
Okay. All right, we're doing the reveal. His name's Jack.
Also wirklich blankes Entsetzen auch weltweit darüber, dass diesem Mann kurz nachdem er es gekauft hatte, als stolzer erster Besitzer, das wieder aus den Händen geglitten ist. Naja gut, aber vielleicht nochmal zurück an den Anfang vor 50 Jahren. Was ist denn übrig geblieben von dieser kreativen Phase, von dieser kleinen, auch überschaubaren Arbeitsweise, von dem Garagenfeeling? Ist das heute noch irgendwie etwas, was man im Firmenkultur-Dasein irgendwo beobachten kann, dass man so kleine Pop-ups hat, Entwicklerlabore, die vielleicht auch mehr Freiheiten haben als in anderen Großkonzernen?
Also Apple ist natürlich auch wie die anderen Unternehmen ein großes Unternehmen, ein großer Konzern. Da ist für viel Kreativität natürlich nicht mehr Platz, wo man ganz wild drauf los brainstormen kann, aber kleine Teams bei Apple gibt es die nach wie vor. Dort wird bis heute mit erstaunlich kleinen Kernteams für jedenfalls ein großes Unternehmen gearbeitet. Das iPhone-Team, das war 2008 anfangs vielleicht 30 Leute groß oder 2006, als man angefangen hat mit der Planung. Selbst heute sind die Produktteams bei Apple in Cupertino schlanker, als man denkt. Apple hat heute rund 160.000 Mitarbeitende, aber die Kernentwicklung, die passiert in kleinen, abgeschotteten Gruppen. Was sich gehalten hat, ist übrigens die Geheimhaltung. Steve Jobs war paranoid, muss man sagen, was Leaks anging. Teams wussten oft nicht, woran das Team im Raum oder im Gebäude nebenan arbeitet. Das gibt es heute noch. Es heißt intern Need to Know. Manche Ingenieurinnen und Ingenieure, die erfahren erst bei der Keynote, in welches Produkt ihrer Arbeit eigentlich geflossen ist. Und dann natürlich der Fokus. Jobs hat 1997 bei seiner Rückkehr die Produktpalette von Dutzenden auf 4 Produkte zusammengestrichen. Dieses Prinzip, wenige Produkte, dafür gut, gilt im Kern immer noch. Apple macht kein Dutzend Telefonmodelle wie Samsung. 3, 4 iPhones pro Jahr gibt es dort. Das ist die sozusagen Garagenmentalität in Konzernform. Mach weniger, aber mach es besser als alle anderen.
1992 wurde von IBM das Smartphone erfunden. Heute sehen aber viele Menschen Apple als den Hersteller für Smartphones an. Ja, wie kam das? Worauf begründet sich deiner Meinung nach dieser Hype?
Also 1992, hast du ja schon gesagt, hat IBM den Simon vorgestellt. Das war ein Smartphone im technischen Sinne, aber es war halt ein backsteingroßes Ding mit Touchscreen, das $1,100 gekostet hat. Und nach einem Monat hat der Akku nicht mehr funktioniert. Also niemand wollte das Ding haben. Was Apple 2007 gemacht hat, war etwas anderes. Jobs hat nicht das Smartphone erfunden, er hat es nur benutzbar gemacht. Multitouch, ein Betriebssystem, das man ohne Handbuch versteht. Und dann 2008 kam der App Store dazu. Das war der eigentliche Coup. Apple hat das Telefon zur Plattform gemacht. Plötzlich konnten Entwicklerinnen weltweit Software für ein Telefon bauen. IBM hat ein Gerät hergestellt, Apple hat ein Ökosystem um dieses Gerät gebaut und dann natürlich das Marketing. Jobs konnte Produkte verkaufen wie kein zweiter. Die Präsentation 2017, ein iPod, ein Telefon, ein Internetgerät und das sind nicht 3 Geräte, das ist eines. Das war sozusagen die große Show. Menschen erinnern sich an diesen Moment, aber nicht an das Gerät von IBM zurück.
1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Now.
Ja, Markus, du hast jetzt schon in unserem Schaltgespräch sehr oft Steve Jobs erwähnt. Für mich, also so in meiner Wahrnehmung, war Steve Jobs immer so ein Innovationsmotor. Und dann nach seinem Tod, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ist das so ein bisschen in Stocken geraten. Wie siehst du das?
Also der Eindruck ist weit verbreitet. Das hört man auch hier im Silicon Valley von Apple-Enthusiasten und von Kollegen, die Apple porträtieren. Und dieser Eindruck, der ist stellenweise auch berechtigt. Seit 2011 hat Apple kein komplett neues Produktsegment mehr aufgemacht, das wirklich auch dann eingeschlagen hat. Die Apple Watch, ja. AirPods, klar, aber das sind Zubehörkategorien, also die sind nicht auf dem iPhone-Level. Allerdings muss man auch fair sein, Tim Cook, der derzeitige Boss von Apple, vermutlich gar nicht mal so lange, hat Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Nicht durch Erfindungen, sondern durch Verfeinerungen und Services. Die Cloud zum Beispiel, Apple Music, Apple TV, der App Store, all das sind riesige Einnahmemaschinen, die das Unternehmen unabhängiger gemacht haben von ihren Hardware-Produkten. Das ist keine Innovation im Sinne von Steve Jobs, aber es bringt jeden Monat Milliarden Dollar an Einnahmen. Cook ist ein Logistiker, kein Visionär. Das war auch eine bewusste Entscheidung, als man ihn damals zum CEO gemacht hat, ihn dorthin zu setzen. Was vielleicht fehlt, ist der Mut zum Risiko. Steve Jobs hat Produkte auf den Markt geworfen, von denen keiner wusste, ob sie funktionieren. Cook optimiert, was da ist. Beides hat seine Berechtigung, nur spürt man eben den Unterschied.
Ich habe die Gelegenheit gehabt, 2007 war das, glaube ich, tatsächlich zur Einführung des ersten iPhones. Da war der Hauptvertriebspartner T-Mobile und ihn zu sehen in der Telekom-Vertretung in Berlin. Ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein bedauere ich, dass ich ihn nicht stärker beobachtet habe, aber er wirkte sehr unscheinbar, sehr normal in Anführungszeichen, also wie du und ich, ja, also gar nicht so abgehoben, gottesgleich oder dass von ihm eine besondere Aura ausgegangen ist, aber wenn man ihn dann bei diesen Präsentationen sieht, wie eben und diesem Ritual One More Thing, also ich habe da noch übrigens was, so wie zu Weihnachten, das war noch nicht alles, ne, liebe Gemeinde, da habe ich noch was und das ist dann meist der Knüller, also diese Inszenierung, die versucht natürlich Tim Cook immer irgendwie ein bisschen zu toppen mit einer riesengroßen digitalen Präsentation, dass man denkt, man hat da irgendwie vielleicht sogar einen Hollywood-Regisseur um die Ecke engagiert. Aber es ist eben alles digital mittlerweile durch Corona provoziert, nehme ich mal an. Aber Tim Cook hat nicht so die Ausstrahlung, aber es gibt dann doch immer mal gelegentlich One More Thing, ne? Also das ist das Ritual irgendwie geblieben, auch wenn das vielleicht nicht mehr so in den Vordergrund gerückt wird. Gibt es noch sowas aus deiner Sicht, was Apple da auf den Markt hauen könnte? Oder ist das iPhone das Ende der Kette der Hardware-Entwicklung, muss man ja sagen.
Also wenn man mal realistisch bleibt, Jörg, das Apple Car ist tot, das Apple Auto. Das Projekt Titan hat 10 Jahre und Milliarden bei Apple verschlungen und Anfang 2024 haben sie den Stecker gezogen. Das war Apples größte Wette und die ist eben gescheitert. Was bleibt? Die Vision Pro ist da, aber $3,500 für eine VR-Brille, das kauft sich kein Normalmensch. Apple muss das Ding auf $1,500 bringen und einen Grund liefern, es täglich zu tragen. Und das dauert noch Jahre, bis wir mal da sind, dieses klobige Gerät sich auf den Kopf zu setzen. Ich glaube, das nächste One More Thing ist gar kein neues Gerät. Es ist die Verbindung aller bestehenden Geräte durch KI. Wenn dein iPhone, deine Apple Watch, deine AirPods und dein Mac wirklich intelligent zusammenarbeiten und dein Leben vorausschauend organisieren, dann verändert das den Alltag stärker als ein neues Gadget. Aber dafür muss Apples KI erstmal funktionieren. Und da hakt es bei Apple eben gewaltig. Der Konzern hat den Einstieg und den Umstieg auf KI komplett verschlafen. Und dann, als man gemerkt hat, wie wichtig das Thema ist, hat man es völlig verpeilt angegangen und viele, viele Fehler gemacht.
Markus, was wäre denn deiner Meinung nach eine Innovation, die Apple noch bringen könnte, die Apple noch umsetzen könnte, sollte?
Also ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es nicht mehr viel. Das iPhone, das war ein Ausnahmeereignis. Es hat Kameras, MP3-Player, Navigationsgeräte, Taschenlampen und wenn man so will, auch Bankfilialen ersetzt. So etwas passiert nur einmal pro Generation. Wenn ich raten müsste, vielleicht das Thema Gesundheit. Die Apple Watch misst ja schon jetzt den Herzrhythmus, Sauerstoff, Temperatur. Wenn Apple ein nicht invasives Blutzuckermessgerät hinbekommt und daran arbeiten sie ja seit Jahren, dann haben sie ein Medizinprodukt für hunderte Millionen Diabetiker auf dem Markt. Das wäre aber kein zweites iPhone, aber es wäre groß. Die andere Möglichkeit, Augmented Reality als Alltagsbrille, nicht die Vision Pro in ihrer jetzigen klobigen Form, sondern etwas, das aussieht wie eine normale Brille. Ray-Ban und der Meta-Konzern Mark Zuckerberg zeigen da die Richtung. Wenn Apple das in 5 bis 7 Jahren in ein tragbares Format bekommt, könnte das den Bildschirm ablösen. Könnte, muss man sagen, es ist halt immer noch ein großes Wenn.
Jetzt gibt es ja auch andere Hersteller, die massiv auf den Markt drängen. Also mir fällt jetzt spontan Xiaomi an oder Xiaomi, glaube ich, heißt das richtig in Deutschland. Wird das so eine ähnliche Entwicklung denn sein? Möglicherweise, wie wir es jetzt gerade mit der deutschen Automobilindustrie und China sehen, wird China also quasi als Hersteller Apple den Rang ablaufen?
Also Apple hat ja den Chinesen quasi beigebracht, wie man moderne Produktstrategien weiterentwickelt, wie man Geräte in den Markt bringt, wie man so einen ganzen Kreislauf aufbaut. Da war Apple und Steve Cook elementar daran beteiligt, dass die chinesische Industrie jetzt dasteht, wo sie steht. Und da hat Apple sozusagen die Blaupause geliefert. Und da haben die Chinesen etwas voraus, was kein anderes Industrieland der Welt hinbekommen hat, weil sie eben alles selbst herstellen können. Sie sind nicht auf Zulieferungen oder im meisten Fall nicht auf Zulieferungen groß angewiesen und können das bauen, während alle anderen Länder in Europa, Deutschland, aber auch in den USA, man immer auf die Bauteile aus anderen Ländern angewiesen ist. Und China ist dort autonom und hat sich da auch sehr viel von Apple abgucken können.
Nun sind natürlich gerade die Chinesen dafür bekannt, dass sie Copy and Paste machen erstmal und dann immer noch eine Schippe draufsetzen. Und das sieht man ja auch bei auch fotografischen Geschichten wie mit DJI, mit den Drohnen und so weiter und haben sich mit Zeiss und mit Leica, mit Lights also quasi verbündet. Und irgendwann geben die Gas und so weiter. Ist das nicht eine besondere Herausforderung auch für Apple im 51. Jahr des Bestehens hier in der Hardware und in der Software gleichermaßen, das so auszubalancieren, dass sie den Anschluss nicht verlieren? Wie siehst du das?
Apple hat einen riesen Vorteil, Jörg, den kein anderer Tech-Konzern hat. Sie kontrollieren beides, der M-Chip im Mac, der A-Chip im iPhone, das Betriebssystem drüber. Das kommt alles aus einem Haus und das erlaubt Optimierungen, die Samsung oder Google nicht machen können, weil die immer auf Qualcomm-Chips oder Android-Zugeständnisse angewiesen sind. Aber dieser Vorteil, der kehrt sich bei Apple gerade um. Die besten KI-Modelle, die laufen in der Cloud auf Nvidia-Hardware. Apples Chips sind stark für KI-Geräte. Also alles, was lokal auf dem Telefon passiert, zum Beispiel Fotos sortieren, Texte zusammenfassen, Siri. Für die schweren Aufgaben braucht Apple trotzdem Cloud-Rechenzentren. Und da sind Google und Microsoft mit ihren Hyperscalern weit voraus. Apple versucht, das zu lösen, indem sie Private Cloud Compute gebaut haben, also Cloud-Verarbeitung, bei der Apple verspricht, die Daten nicht zu sehen. Das klingt gut, funktioniert bisher nur mittelmäßig. Die Balance ist gerade schiefliegend. Zu viel Hardware-Stolz herrscht dort bei Apple vor und zu wenig KI-Substanz, würde ich sagen.
Man hatte das versucht, irgendwie mit so einem Marketing-Trick zu labeln, dass man meinte, AI sei eben Apple Intelligence, ne? Hat irgendwie, war ein Eigentor. Mittlerweile ist, wenn ich das richtig sehe, Google da voll drin.
Google hat eine unglaubliche Aufholjagd hingelegt im Vergleich zu OpenAI und hat sich dort sehr respektabel nach vorne gearbeitet. Das geht vor allem auf das Konto von Sundar Pichai bei Google und aber auch auf das Konto von Philipp Schindler, der im Hintergrund wirklich dort unglaubliche Arbeit geleistet hat und Google wieder in diesem Markt positioniert hat. Apple hat zu spät angefangen. 3 bis 4 Jahre, als ChatGPT Ende 2022 alles verändert hat, hatte Apple kein vergleichbares Sprachmodell in der Schublade. Google hatte sein eigenes KI-System, sein eigenes KI-Labor in London. Meta hatte Llama, Apple hatte aber nur Siri. Und Siri war schon damals, wenn man ganz ehrlich ist, ein Witz in der Branche. Dann kam die WWDC 2024, die Entwicklerkonferenz von Apple. Und Apple hat Apple Intelligence vorgestellt. Das klang damals sehr gut, hat beeindruckt. Aber die Umsetzung, das hat sich dann wenige Wochen danach herausgestellt, die war ziemlich dünn. Viele Funktionen kamen verspätet, manche überhaupt nicht. Die Zusammenfassung von Benachrichtigungen hat falsche Nachrichten produziert, hat Headlines von Nachrichtensendern oder Zeitungen verfälscht. Peinlich für ein Unternehmen, das auf Qualitätskontrolle setzt. Und das Grundproblem eben, Apple will KI machen, ohne den Datenschutz aufzugeben. Das ist ehrenhaft, aber es ist auch ein Wettbewerbsnachteil. Googles KI, die wurde besser und wird besser, weil Google alles über einen weiß. Apple will nichts über seine Nutzerinnen und Nutzer wissen und trotzdem genauso gute Ergebnisse liefern. Das ist physikalisch schwierig, nicht unmöglich, aber Apple hat dieses Problem eben noch nicht gelöst und man wird jetzt in den kommenden Tagen vermutlich bekannt geben, dass man eben iOS und macOS, die beiden großen Betriebssysteme, für alle großen Sprachmodelle öffnet. Also wer ein Konto bei ChatGPT oder Anthropic hat oder bei Google ein Gemini-Konto, der wird künftig das verbinden können mit der Apple-Welt und ist dann gar nicht mehr auf Siri angewiesen. Da pumpt er quasi das Wissen und das Gehirn von Anthropic, Gemini oder OpenAI dann voll mit, das erhält dann Siri sozusagen und Siri wird dadurch schlauer, aber nicht, weil Apple daran gedreht hat, sondern weil das Wissen von außen kommt.
Nun muss man natürlich dazu sagen, dass ganz besondere Marktbedingungen zurzeit sind, seitdem der US-Präsident wieder Donald Trump heißt. Wir erinnern uns an die Szenerie, wo die Hightech-Milliardäre zu Gast waren bei Trump und auch so, man hatte das Gefühl, dass das stimmt, was man gelesen hat, dass Trump ein goldenes iPhone bekommen hat, oder war das jetzt nur ein gut erfundener Gag?
Ich weiß es nicht, aber der Kniefall ist hinlänglich bekannt und das haben alle Tech-CEOs aus dem Silicon Valley inszeniert. Selbst manche, die in der Vergangenheit sich auch öffentlich sehr kritisch zu ihm geäußert haben. Tim Cook hat sich da auch in der Vergangenheit immer etwas zurückgehalten. Er hat immer mal wieder in der Vergangenheit Trump kritisiert. Aber man muss auch sagen, Tim Cook ist natürlich ein Pragmatiker. Er hat mit Trump zu Mittag und zu Abend gegessen, hat ihn in die Apple-Fabriken in den USA eingeladen, hat ihn natürlich umschmeichelt, hat es geholfen. 2018 und 2019 hat Apple tatsächlich eine Sonderbehandlung bei Zöllen auf chinesische Importe bekommen. Bestimmte Komponenten, die waren von den Einfuhrbeschränkungen und den Zöllen ausgenommen. Das hat Apple am Ende Milliarden gespart, aber der Preis ist natürlich auch ein Reputationsrisiko. Jedes Foto von Tim Cook neben Donald Trump ist eine Schlagzeile in Europa, nicht so sehr hier in den USA. Und Apples Kundschaft, die ist urban, die ist gebildet, tendenziell eher liberal und die mögen das natürlich nicht. Tim Cook kalkuliert wohl, dass Steuern und Zölle konkreter Schmerzen als eine schlechte Presse. In der zweiten Amtszeit ist die Lage härter. Trump will die Produktion in die USA zurückholen. Auch die von Apple will TikTok-Deals vermitteln. Der mischt sich in die Tech-Politik ein. Cook kann nicht mehr einfach nur nett lächeln und dafür Zollbefreiungen kassieren. Die Erwartungen sind seitens der Trump-Administration gestiegen.
Du hast es gesagt, Produktionsverlagerung in die USA. Man hat aber eher den Eindruck, dass die Produktion aus China nach Indien verlagert wurde. Ist das eher ein Trick von Apple, sozusagen erstmal eine Zwischenstation aufzubauen und nicht den bösen Feind China hier ins Blickfeld zu holen und zu sagen, lieber Trump, das schaffen wir jetzt noch nicht so schnell, aber guck doch mal, Indien ist doch unser Freund, oder wie interpretierst du das, was gerade da abläuft?
Also Indien ganz klar. Apple hat 2024 rund 14% aller iPhones in Indien fertigen lassen. Die Tendenz ist steil steigend. Foxconn und Tata, das ist der große indische Mischkonzern, die bauen in Indien immer mehr Fabriken. Das ist keine PR, das ist Strategie. In den USA wird Apple ein paar Vorzeigeinvestitionen machen. Server zum Beispiel für Apple Intelligence, vielleicht eine Chip-Verpackungsanlage. Genug einfach, damit Trump sich auf eine Bühne stellen und Made in America sagen kann, aber iPhones in Texas zusammenbauen, die Kostenstruktur, die gibt das einfach nicht her. Ein iPhone in den USA zu fertigen, würde laut Schätzungen 30-40% mehr kosten. Das zahlt am Ende dann der Kunde. Apples echte Strategie heißt Diversifikation, also weg von China hin in andere asiatische Länder, nicht wegen Trump, sondern wegen geopolitischem Risiko. Wenn morgen eine Taiwan-Krise ausbricht, steht die Lieferkette still. Indien und Vietnam sind da für Apple, aber auch für viele andere Unternehmen, auch in Europa natürlich, die Absicherung.
Trump bedeutet aber auch, ich sag mal, sowas wie nationale Kontrolle. Im Sinne von, wir wollen jetzt den Zugriff auch auf vielleicht Backdoors haben, die möglicherweise schon von der NSA gesetzt sind. Meine Vermutung ist, dass bei Google sowas schon längst programmiert ist, weil sie NSA-Mathematiker beschäftigen oder beschäftigt haben. Aber Apple konnte immer glaubhaft versichern, bei uns sind eure Daten sicher. Aber das glaubt man unter Trump vielleicht dann doch nicht mehr so. Wonach sieht's denn aus im Verhältnis nationale Sicherheit und Privatheit? Wo zieht Apple da die rote Linie ein und kann sich möglicherweise dann auch gegen die Trump-Administration durchsetzen? Fragezeichen.
kann nur das zitieren, was ich weiß, Jörg. Apple hat 2016 dem FBI die Entsperrung des San Bernardino iPhones verweigert. Da gab es damals einen Amoklauf, einen Mordanschlag. Und Apple hat damals den Behörden gesagt, wir können euch bei der Entsperrung des Telefons nicht helfen. Das war diese rote Linie damals und sie hat bis heute, nach meinem Wissen, gehalten. Apple hat kein Tool, keine Software gebaut, das die eigenen Telefone knacken kann. Die Regierung musste sich eine israelische Firma holen. Cellbrite heißt die, die das dann erledigt haben. Seitdem hat Apple die Verschlüsselung weiter hochgefahren. Advanced Data Protection verschlüsselt iCloud-Backups Ende zu Ende. Nicht mal Apple kann darauf zugreifen. Das ärgert das FBI bis heute. Das ist jedenfalls die offizielle Lesart und andere Gerüchte und Dinge habe ich bislang nicht gehört. Aber unter Trump wird der Druck zunehmen. Das ist klar, gerade nach Terroranschlägen oder Sicherheitsvorfällen wird die Forderung kommen, Hintertüren einzubauen. Apple wird sich dagegen wehren, aus Überzeugung und aus Geschäftsinteresse. Der Tag, an dem Apple eine Hintertür einbaut, ist der Tag, an dem kein Unternehmenskunde mehr ein iPhone kaufen wird. Das kann man schon jetzt sagen. Das weiß natürlich Tim Cook. Das wissen die Board Members, das weiß die Geschäftsleitung von Apple. Die rote Linie bleibt, weil sie sich für den Konzern rechnet.
Aber trotzdem hat man den Eindruck aus Europa, dass selbst mit dieser harten Linie der Datensicherheit auf Apple-Produkten Europa sowas wie nochmal ein zusätzliches Sicherheitssystem ist, das man gerne unterlaufen wollen würde, also die Datenschutzbestimmungen und so weiter. Wie sieht nach deiner Meinung da der Austausch künftig aus? Ist das nach wie vor in deiner Prognose ein Kräftemessen oder, ich meine, wir erinnern uns nur an so einen simplen Stecker wie USB-C und Lightning. Da mussten die sich ewig bei Apple winden und dann schließlich durch den Druck aus Europa dazu hergeben, diesen USB-C-Anschluss unterhalb des iPhones zu verbauen und haben das dann natürlich propagandistisch in ihren Verkaufsshows dann als Innovation verkauft. Aber nochmal, kurz und knapp gefragt, bleibt das dieses Kräftemessen mit Europa? Und wenn ja, warum?
Ja, und Apple hat dieses Kräftemessen, Jörg, ja anfangs wirklich wie so eine Bestrafung behandelt. Sideloading, alternative App Stores, alternative Zahlungsmethoden, alles, was der Digital Markets Act der EU verlangt hat, hat Apple für Europa mit minimaler Begeisterung umgesetzt. Manche Funktionen, die kamen Monate später als in den USA. Apple Intelligence war in der EU verspätet, offiziell wegen Datenschutzbedenken, aber mittlerweile verschiebt sich das. Europa ist ein Markt mit 450 Millionen Konsumenten. Den kannst du nicht ewig als Labor behandeln, indem du Funktionen zurückhältst. Das spricht sich rum und Kunden werden sauer und ungeduldig. Im Kern testet Europa, wie weit Regulierung Tech-Konzerne formen kann. Apple testet, wie wenig Compliance reicht, ohne Strafen zu kassieren. Bisher hat die EU gewonnen, Schritt für Schritt, aber freiwillig ist da offen gestanden wenig passiert.
Du lebst schon seit einigen Jahren in der San Francisco Base, Silicon Valley Area und hast, ich weiß nicht, wie viele Bushaltestellen entfernt inzwischen deinen Lebensmittelpunkt. Da kriegst du natürlich viel stärker mit, wie im Silicon Valley selbst Unternehmen entstehen und dann aber auch wieder vergehen. Man hat immer in Europa tatsächlich so eher sowas wie ein glorreichen Blick auf diese Talentschmiede auch in dieser Region. Wie sieht's denn aus mit Apple? Inwieweit lassen die sich einerseits von der Geschwindigkeit des Silicon Valley beeindrucken und wollen da mithalten? Aber andererseits hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen, ob das die Apple Watch war zum Beispiel, die weltweit von anderen Firmen viel eher ausgerollt wurde. Also diese intelligente Armbanduhr, also der Mini-Computer am Handgelenk. Aber die haben gesagt, nein, wir ziehen das durch. Wir bringen das Produkt erst auf den Markt, wenn wir der Überzeugung sind, dass man diese Apple Watch in dem Fall dann auch wirklich anbieten sollte, also ein ausgereiftes Produkt, dass die Nutzer keine Beta-Tester sind. Also gibt es da einerseits diesen Drang, auch Time to Market quasi schneller auf den Markt zu kommen und sich anstecken zu lassen von den vielen innovativen Buden, die so Strohfeuer sind?
Also ich glaube, USB-C, du hast es vorhin angesprochen, ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Apple hat den Lightning-Anschluss jahrelang verteidigt, weil jedes Lightning-Kabel Lizenzgebühren bringt. Die EU hat gesagt, ein Kabel für alle. Apple hat dann gewechselt und erzählt jetzt, wie toll USB-C ist. Das ist keine Innovation, das ist Kapitulation mit gutem Marketing. Was Apple wirklich lernt, ist, dass Europa der einzige Regulator ist, der Zähne bewiesen hat. Die US-Kartellbehörden reden viel. Die US-Politik tut das genauso, aber gehandelt wird hier in den USA wenig. China reguliert selektiv, meistens gegen ausländische Firmen. Europa zieht das durch, was es sagt. Die Strafe im App Store-Fall, die lag bei 1,8 Milliarden Euro. Und das spürt selbst Apple. Die Lektion für den Konzern sollte deshalb sein, Öffnung schadet nicht zwingen. Seit es alternative Browser-Engines in der EU gibt, ist Safari dort nicht zusammengebrochen. Seit Sideloading möglich ist, hat sich das iPhone nicht in eine Malware-Schleuder verwandelt. Aber ob Apple diese Lektion annimmt oder weiter auf Zeit spielt, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Markus, bist du der Meinung, dass es Apple in 50 Jahren noch geben wird?
Ich hoffe mal. Ich glaube schon, dass es so einen Konzern noch weiter geben wird. Man muss mal jetzt schauen, wie die Entwicklung mit KI vorangeht, was es dort an physischer KI in den kommenden Jahren geben wird, an neuen Geräten, die eben durch KI gesteuert werden. Da könnte es neue Angebote, neue Devices geben, die vielleicht auch dann so ein Unternehmen wie Apple Konkurrenz bereitet.
Philipp, du wirst ja das noch erleben, ne? Wir beide,
du überlebst
das
alle.
Werden wahrscheinlich die Zeit nur erleben, wenn es tatsächlich Apple gelingt, Gesundheitsprodukte auf den Markt zu werfen, wie von dir vorhin angedeutet, Markus. Die helfen, den Tod hinauszuzögern, gesunder zu leben, sich besser zu tracken, zu überwachen und zu optimieren. Vielleicht gibt's ja demnächst auch einen Sarkophag von Apple, wo man sich reinlegt und dann wird man gescannt und vielleicht dann auch einzelne Organe ausgetauscht. Ich glaube, die Reichen arbeiten an solchen Fantasien, ne? Zumindest bin ich stutzig geworden, als du hast ihn vorhin schon erwähnt, Apples Chefdesigner Jonathan Ive zu OpenAI gewechselt ist, weil warum auch immer, vielleicht er dachte, dass Apple nicht mehr so innovativ ist. Ich habe gelesen, der bastelt an so einer Art Kette, die er um den Hals hängen kann. Und da ist dann irgendwas drin, worüber wir alle nochmal überrascht sein werden. Aber vielleicht ist das auch nur ein toller Marketing-Gag gewesen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Warten wir es ab und dann gucken wir mal, Markus, ob wir die nächsten 50 Jahre dann noch erleben werden.
Zu Johnny Ive, Jörg, der hat kein Unternehmen, ist nicht gewechselt, sondern hat ein eigenes Unternehmen und Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat ihn engagiert, ein KI-Hardware-Gerät zu bauen. Ob das noch in der konzipierten Form kommen wird, in diesem oder im nächsten Jahr, dann da darf man ein großes Fragezeichen machen, denn OpenAI hat in den vergangenen Wochen gemerkt, wie stark die Konkurrenz von Anthropic und dessen Claude-System gewachsen ist und man hat deshalb in den vergangenen Tagen beschlossen, dass man sich auf das Kerngeschäft wieder konzentrieren wird, hat andere Dinge abgeschaltet, wie zum Beispiel Sora, die Video-App, die vor ein paar Monaten für einen riesigen Hype gesorgt gerockt hat und die Download-Charts überall weltweit gesprengt hat, und konzentriert sich nun wieder auf das Kerngeschäft. Und ob zu diesem Kerngeschäft dann am Ende so ein KI-Hardware-Gerät, eine Kette oder was auch immer da rauskommen soll, noch gehören wird, da dürfte man zweifeln. Also da muss man schauen, ob dieses Gerät sozusagen noch kommt oder ob das dann jetzt auch verabschiedet wird und das dann sozusagen das Ende der Zusammenarbeit zwischen Jony Ive und OpenAI ist.
Vielen Dank für die Präzisierung. In der Tat nicht wirklich gewechselt, sondern ist auch nach wie vor offen, habe ich gelesen, für Apple. Und das wäre auch Apple dringend zu wünschen, weil also es gibt Produkte derzeit auf dem Markt, da hätte ich mir gewünscht, dass Jony Ive da mal rübergegangen wäre, die doch eher dann einen kleinen eleganten Schliff nötig hätten. Vielen Dank, Markus Schuler in San Francisco, für diese Draufsicht auf 50 Jahre Apple. Ein Schnellritt hier bei uns in der Medienhölle. Es wird sicherlich begleitende Informationen und auch Veranstaltungen geben weltweit. Und wir maßen uns hier nicht an, die wirkliche Firmengeschichte hier minutiös abgebildet zu haben. Aber vielen Dank, dass du uns hier in der Medienhölle zur Verfügung standst. In den Vorbereitungen dieser Episode 12 erreichte uns leider auch eine Todesnachricht von Alexander Kluge. Er starb 94-jährig am 25. März 2026. Ich hatte Alexander Kluge das letzte Mal 2017 gesehen, am Rande der Veranstaltung Journalisten des Jahres, veranstaltet vom Medium Magazin, einer Fachzeitschrift, die alljährlich die besten Journalisten zusammenträgt und von einer Jury dann rankt. Alexander Kluge bekam 2017 den Preis Journalist des Jahres 2016 für sein Lebenswerk, obwohl er eigentlich nicht im engeren Sinne ein Journalist ist. Auch das war Gesprächsthema eines Interviews, was ich mit ihm nach Mitternacht nach der Preisverleihung führen konnte. Es ist in dieser Länge, auch in dieser Videofassung, bisher nie öffentlich erschienen.
Mein Name ist Alexander Kluge und ich bin Filmemacher und literarischer Autor.
Sie wurden aber hier bei der Feier Journalisten des Jahres als Journalist für Ihr Lebenswerk geehrt. Finden Sie das selber irgendwie befremdlich, dass man Sie gerade in diesem Genre wählt?
Also ich finde es eine besondere Auszeichnung. Ich würde normalerweise nicht Auszeichnung für mein Lebenswerk annehmen, ja, weil sozusagen ich bin ja kein Beamter, ja, der durch Anciennität, also durch Fortschritt seines Lebens irgendwelche Leistungen erbringt. Und ich habe einen Lehrer, das ist der Günter Gauss, ja, und den verehre ich sehr. Und der hätte sich gefreut, ja. Und es ist also für mich überraschend. Und eins muss ich sagen, wir Filmemacher und literarischen Autoren sind natürlich in einer Öffentlichkeit versammelt mit Journalisten. Und wenn die freiwillig sagen, ich gehöre dazu, dann ist es mir eine Ehre. Ja, denn wir müssen ohnehin zusammenarbeiten. Die Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert ist in Gefahr. Ja, große Dienste wie Google, von denen ich mal sehr viel gehofft habe, ja, sind große Maschinerien der Markteinteilung. Ja, der Marktstrukturierung. Ja, sie können sich den, da können sie direkt gar nicht gegen an. Ja, denn sie können entweder aus der Realität dieser Medien ausscheiden. Ja, und sind dann mundtot. Ja, oder sie können mitmachen. Das heißt, auf Augenhöhe mit denen Öffentlichkeit produzieren. Dazu müssen wir alle Kräfte zusammenfassen. Dazu gehört, dass mein Jahrgangskamerad Gerhard Richter, ja, genauso mitwirkt, ja, wie es Literaten wie Walser tun oder ganz junge, ja, nicht? Ich arbeite jetzt mit Ben Lerner zusammen aus New York. Das ist ein ganz junger Lyriker und ich nehme Verse von ihm, schreibe dazu Geschichten. Und so können wir in Zusammenarbeit, ja, einen Inhalt, ja, zusammentragen. Könnte man sagen, wie ein Geleitzug, ja, oder wie ein Vorratslager oder wie eine ebenfalls eine inhaltliche Plattform, ja, so dass wir wieder auf Augenhöhe kommen, ja, mit Silicon Valley, ja. Und der Kampf um diese Öffentlichkeit ist etwas, was sehr herausfordernd ist. Aber es ist nur durch Kooperation zu beantworten. Keine einzelne Berufsgruppe, kein einzelnes Genre, ja, würde mit Zustimmung der Menschen, der Zielgruppen, ja, hier antworten können. Weil die Menschen längst, wenn sie so wollen, diesen neuen Medien anvertraut sind, ja.
Sie sind Jahrgang 32, Sie haben den Jahrgang selber eben erwähnt. Das schließt natürlich eine ungeheure Erfahrung mit ein. Also Sie haben mehrere Systeme ja erlebt und wissen natürlich auch um die Gefahren, gerade wenn es um Diktatur geht, um eben Nicht-Öffentlichkeit oder nur eine Öffentlichkeit, eine erlaubte Öffentlichkeit. Was mich allerdings bei Ihren Filmen, also bei denen, die ich gesehen habe, bei RTL, bei DCTP in diesem Fenster, was Sie gegründet haben und mitverantworten, wundert, dass Sie aber genau etwas suchen, ästhetisch, was nicht dem Massengeschmack entspricht, behaupte ich mal. Also Sie bürsten total gegen den Strich. Also so etwas zu sehen, in einem zum Beispiel ja dann doch Massenmedium wie RTL, ist so wie ein Stachel im Fleisch. Ist das eine bewusste, natürlich, aber mit welcher Absicht gemachte ästhetische Sichtbarmachung ihrer eigentlichen Absicht? Ist das so zu verstehen wie Brecht mit dem Verfremdungseffekt, dass man etwas verhüllen muss, um es sichtbar zu machen?
Also, Sie stellen eine sehr schwere Frage. Für mich sind Zielgruppen, also wirkliche Menschen, genauso relevant, ja, wie bei RTL das selber betrachtet. Nur betrachten die das aus dem Aspekt des Werbezeitenverkaufs. Und ich betrachte es aus einem Aspekt, wie kann man etwas Sachliches, ja, was es außerhalb des Fernsehens wirklich gibt, ja, wie ein Anwalt in diesem verrückten Fernsehen, aufrechterhalten. Also ich würde zum Beispiel einen physikalischen oder einen die Sterne betreffenden astrophysikalischen Kontext so erzählen lassen oder so abfragen, wie diese Wissenschaftler wirklich untereinander reden. Und ich würde den Teufel tun, ja, das zu popularisieren. Wenn Zuschauer diesen Widerstand spüren, denn die sind natürlich nicht gewohnt, zuzuhören, wie Physiker untereinander sprechen, dann finden gerade junge Leute das interessant. Ja, sie sind verwundert. Das nennen wir eine Zapperfalle. Ja, sie haben gezappt überall dasselbe Programm. Ja, alles amalgamiert wie homogenisierte Milch. Ja, und hier sehen Sie jetzt etwas, was Ihnen rätselhaft ist. Ja, und da greifen Sie zu. Sie bleiben daran. Wir haben Verweilzeiten bis 30 Minuten. Ja, das ist viel im Fernsehen. Das liegt daran, dass eben Rätsel Menschen herausfordern. Man hat eine bestimmte Menge Durst als Mensch nach Unbekannten. Früher gab es unbekannte Kontinente. Ja, auch vieles aus dem Kosmos war ganz unbekannt. Und es gibt Rätsel in der Welt. Und der Mensch will einen Horizont haben und über den Horizont hinaus noch was denken und fantasieren können. Und wenn irgendwie so ist, dass Tahiti denselben Flughafen hat, ja, nicht, wie jeder andere Flughafen ist, nur ein bisschen kleiner, dann ist da ein Zauber weg, ja. Und dies gehört zu den Medien, dass man diesen Zauber des Unbekannten, vor allen Dingen, wenn es etwas Wirkliches wiedergibt, ja, erhält. Und deswegen müssen, wenn Physiker untereinander sprechen, ja, dann sprechen sie von etwas Geheimnisvollem, ja, für den Laienverstand. Etwas, was übrigens in der Umgangssprache auch nicht wiedergebbar ist, ja. Und jetzt merke ich, die Welt ist reicher, als ich denke, ja. Und das ist meine Partei beim Zuschauer. Und ich schwöre Ihnen, in jedem Zuschauer, wenn er Geduld hat mit sich selbst, ja, gibt es eine Antwort darauf. Das heißt, es gibt eine Mehrheit, ja, für diese Art von Wahrnehmung, ja. Nur versammelt die sich nicht. Wie wollen Sie in der Aufregung eines Samstagsprogramms bei RTL, ja, Deutschland sucht den Superstar. Und Sie haben den Appell an alle negativen Eigenschaften im Menschen, nämlich hämisch, ja, lachen, dass ein Mensch da vorgeführt wird, der es nicht kann, ja, er ist ja kein Star, ja, und so weiter. Und das ist etwas wie Schadenfreude. Und das gehört zu den schlechtesten Eigenschaften des Menschen, ja. Till Eulenspiegel wüsste ich, was der da macht, ja, der würde das aufgreifen, ja, denen allen die Schuhe abluchsen, ja, sie in einen Fluss werfen und sagen, diese Schadenfreude taugt nicht. Ja? Und es gibt aber in all diesen Menschen, die dann davor sitzen, und da sitzt natürlich nicht die Mehrheit aller Menschen, sondern sitzt eine selektierte Truppe, ja, die diese Art von Samstagsprogramm, und ich habe jetzt nicht vom ZDF-Samstagsprogramm, das ganz fürchterlich ist, ja, gesprochen, ja, sondern von, liebenswürdigerweise nur von RTL. Ja, alle Samstagsprogramme und in Frankreich nochmal und bei Berlusconi ein drittes Mal, ja, sind fürchterlich und nicht auf der Höhe, an den Menschen wirklich Empfindungsvermögen haben. Wir sind sehr alte Geschöpfe, ja, also die Evolution hat an uns laboriert und gegen alle Wahrscheinlichkeit sind wir erhalten geblieben bis heute, ja, haben uns noch nicht umgebracht, ja, und das heißt, wir sind eigentlich reiche Lebewesen, ja, an Eigenschaften. Und wenn Sie da sozusagen im Großdeutschen Reich, Sie appellierten vorhin daran, dass ich das assoziiere, was ich war 13 Jahre 1945, was ich damals wahrgenommen habe, dann habe ich wahrgenommen, dass das Programm von Radio Leipzig, ja, damals am Samstag genauso auf Unterhaltung getürkt war. Und Unterhaltung bedeutet, dass Gleichgültigkeit gegenüber, was in Auschwitz gleichzeitig passiert, ja. Das ist im Grunde überhaupt nicht empathisch, nicht auf der Höhe der Gefühle eines Menschen, ja. Das ist Gleichgültigkeit. Und diese organisierte Gleichgültigkeit ist in den Massenmedien immer noch vorhanden. Warum soll ich das vermehren, ja? Wenn der Preis der Popularität, ja, oder der Mehrheit so heißt, dann muss ich ihn mindestens in den Massenmedien gar nicht anstreben. Bei Bundestagswahlen müsste ich es. Da müsste ich drum kämpfen, ja. Aber die Massenmedien gestalten nicht die Politik, ja. Und in dem Maße, in dem sie wie in einem kleinen Laboratorium, und mehr sind unsere Fensterprogramme nicht, ja, etwas Alternatives erproben und sichtbar halten, ja, können sie mindestens aufrechterhalten, dass es eine authentische Wiedergabe von verschiedenen Tönen und Sprachen in der Gesellschaft gibt. Das heißt, wenn Sie nehmen die Sprache von Hegel, dann sagen wir, wenn Sie es auf Schwäbisch, nämlich in dem Dialekt der Unterstadt von Tübingen, das ist eine Jugendsprache, vortragen, verstehen Sie die Phänomenologie des Geistes besser. Ja? Sie können es ausprobieren und es stimmt. Ja? Und das ist jetzt was Hochgradiges. Jetzt nehmen Sie den Helge Schneider. Ja, der hat die Thekensprache von Oberhausen, so wie ich der Thekensprache von Halberstadt vertraue. Ja, ich schreibe im Grunde plebejisch. Ja, und ich rede auch plebejisch. Ja, und wenn ich mit einen Physiker interviewe, bleibe ich so wie ein Halberstädter. Ja, und wenn ich das tue, kriege ich eine Vielsprachigkeit. Ja, das heißt also, ich würde sagen, eigentlich müssten wir ein Medium haben, bei dem das Baskische, ja, wenn es eindrucksvoll dargestellt wird mit Leidenschaft von einem Menschen, ich verstehe kein Wort Baskisch, ja, und gleichzeitig hätte das ein Ausdrucksvermögen.
Sind Sie ein Übersetzer?
Wie bitte?
Sind Sie ein Übersetzer möglicherweise? Einer, der übersetzt, also der Fremdes aufnimmt und es in die eigene Sprache transportiert? Fühlen Sie sich so?
Ja. Nicht geradezu in der eigenen Sprache, aber ich bin ein Anwalt dessen, was außerhalb des Fernsehens Geltung hat und ins Fernsehen reingehört und wenn als Fremdkörper. Ja, das heißt, die Erfahrung von Aleppo, ja, gehört ins Fernsehen und Sie können sie nicht amalgamieren. Ja, es gibt von dem Ben Lerner, von dem ich eben sprach, einen Vers und der heißt: Der Himmel hört auf zu malen und beginnt mit der Kritik. Und das ist für mich der Himmel am der Ostseite von Syrien. Und das ist ein orientalischer Himmel, der hat viele Farben. Und aus diesem Himmel kommen kleine silberne Punkte. Und die bombardieren gleich die Stadt. Und ich sitze im Keller. Ja, das ist für mich als Kind die Erfahrung von 1945. Ja, und das ist heute die Erfahrung in Syrien. Und wenn ich das nicht empfinden kann, ja, dann bin ich nicht auf diesem Planeten. Warum, wozu brauche ich dann mein Gefühl, meinen Verstand, meine Ohren, meine Augen?
Ich will aber dennoch mal dahin gehen, was Sie treibt. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, indem Sie beschrieben haben, ich übersetze es mit meinen eigenen Worten, dass die Neugier, vermute ich mal, Sie wachhält. Ich möchte aber noch mal zurück zu Günter Gauss. Günter Gauss hat mit 3-4 Kameras, ohne sich wirklich in Szene zu setzen, jemanden auf den Objektträger eines Mikroskops gelegt. Hat dabei Achsensprünge riskiert, also gegen die Ästhetik der Kameraleute Interviews geführt. Sie reduzieren Günter Gauss noch mal auf das absolut Wesentliche, eine Kameraeinstellung, sage ich jetzt mal. Und man sieht Sie als Interviewer überhaupt nicht mehr. Sie verschwinden. Genau. Sind fast im brechtschen Sinne sozusagen die Reduktion auf das Wesentliche und lassen tatsächlich den Menschen, der vor der Kamera ist, mit sich und ihrem Dialog praktisch wirken. Ich habe mal einen Menschen gesehen, wahrscheinlich war der auch Physiker, der hat Handys recycelt. Hochspannend, wo ich mich erstmal fragte, warum interviewen Sie den? Das ist ja okay, das macht man eben so, weil da wertvolle Edelmetalle drin sind, aber plötzlich wurde das ein politisches Gespräch. Und was Sie treibt, wie gesagt, ich würde das mit Neugier bezeichnen, wie interpretieren Sie es selber? Warum sind Sie immer wieder bohrend, nachfragend und übersetzend?
Sie nannten ja Bert Brecht und Sie können noch Walter Benjamin hinzufügen. Das sind meine Ahnherren. Ja, ich bin eigentlich ein Gefolgsmann der kritischen Theorie, ja, und dazu gehören diese Leute. Und ich finde, das dürfen wir nicht unterscheiden. Wir haben mehr Probleme im 21. Jahrhundert, als wir im 20. hatten. Das sehen wir nur nicht, ja, weil das Auschwitz hat sich nicht wiederholt, ja. Aber was wissen wir, was in Zukunft noch alles passiert? Und dafür müssen wir rüsten. Und das hat eine bestimmte Ernsthaftigkeit. Aber die nehme ich von meinen Meistern, zum Beispiel Brecht. Ja, warum sollen wir um Gottes Willen neu anfangen, ja, wenn wir das Alte nicht erledigt haben? Ja, und hier gibt es also eine Tradition wie von Immanuel Kant, ja, bis zu gegenwärtigen Leuten, die ich respektiere, führt. Und in diesem Chor arbeite ich. Ich bin nicht nur individuell neugierig, sondern bin einfach ein Anwalt. Das ist mein juristischer Beruf. Ich habe das gelernt. Ja, ich habe das zweite juristische Staatsexamen. Ich kann im Grunde wie ein Anwalt tätig werden. Und das tue ich, indem ich Dinge, die außerhalb des Fernsehens Geltung haben, ja, versuche, begrenzt ins Fernsehen hineinzubringen, weil es ein Leitmedium ist. Wenn der 11.9. passiert, schalte ich den Fernseher ein. Inzwischen meine Kinder würden jetzt das Internet einschalten. Also müssen wir eigentlich noch mehr tun, als im Fernsehen zu arbeiten. Wir müssen auch im Netz, ja, hier Inseln und Oasen schaffen, ja, in einer Sinnflut von Bildern, ja, die Einzelnen nicht aufpassen. Verstehen Sie? Die Sinnflut von Bildern informiert nicht wirklich, ja, sondern tötet eher das Interesse ab. Und da zum Beispiel sich zusammenzutun mit anderen Online-Menschen, ja, und gewissermaßen Oasen, das heißt Konzentration, Zusammenhänge zu schaffen, Geleitzüge zu entwickeln, Flöße zu bauen, ja, das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, das ist Öffentlichkeit. Ich sagte vorhin, Öffentlichkeit und Erfahrung heißt das Buch von Oskar Negt und mir, das wir 1972 geschrieben haben. Und wir beide finden, wir sollten es eigentlich normal schreiben für die Verhältnisse heute. Ja? Und denn das hat sich radikalisiert. Dinge, die 1972 noch selbstverständlich schienen, ja, der Standort von der Neuen Zürcher, von der FAZ oder der Süddeutschen, waren voll gefestigt. Ja? Da sind sie alles nicht mehr. Das sind alles leicht beschädigte Dampfer. Ja? Das Schiff ist leck, alle Kapitäne lügen. Ja? Und wenn sie mit der Aussage antreten, ja, dann müssen wir arbeiten. Wir müssen lernen, Rettungsschwimmer zu werden. Ja? Wir müssen Boote bauen. Ja? Ich will nicht mit der Titanic untergehen. Ja? Und da kann man eine Menge machen. Ja?
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.